Mrs. Oliver betrachtete sich im Spiegel. Dabei warf sie einen kurzen Seitenblick auf die Uhr auf dem Kaminsims, die wie gewöhnlich 20 Minuten nachging. Dann beäugte sie wieder prüfend ihre Frisur. Die Schwierigkeit bei ihr war, und das gab sie offen zu, dass sie ständig die Frisur wechselte. Sie hatte schon fast alle Möglichkeiten ausprobiert, mal eine strenge Hochfrisur getragen, mal eine Windstoßfrisur, bei der die Haare nach hinten gebürstet wurden, damit man die Denkerstirn sah. Jedenfalls hoffte sie, dass sie eine Denkerstirn hatte. Sie hatte einen Lockenkopf getragen mit lauter kleinen, eng anliegenden Löckchen und eine Art künstlerischer Unordnung. Allerdings, überlegte sie, spielte ihre Frisur heute keine Rolle, denn heute würde sie, was sie sehr selten tat, einen Hut aufsetzen. Im obersten Fach ihres Kleiderschrankes ruhten 4 Hüte. Einer passte nur für Hochzeiten, denn bei einer Hochzeit war ein Hut ein absolutes Muss. Ja, sie besaß sogar 2 Exemplare für diese Gelegenheit. Der in der runden Hutschachtel war aus Federn und eher eine Kappe. Er vertrug auch einen plötzlichen Regenguss, wie sie einen manchmal auf dem Weg vom Wagen zur Kirche oder, wie heutzutage häufiger, zum Standesamt plötzlich überraschten. Der andere war ein wesentlich kunstvolleres Gebilde und kam nur für eine Hochzeit an einem sommerlichen Samstagnachmittag in Frage. Er bestand ganz aus Blumen und Chiffon und einem gelben Schleier mit angehefteten Mimosen. Die anderen beiden Hüte in dem Fach hatten mehr Allzweckcharakter. Den einen nannte Mrs. Oliver ihren Landhut. Er bestand aus braunem Filz, der zu jeder Art von Tweed passte, mit einer kleidsamen Krempe, die man aufstellen oder in die Stirn gezogen tragen konnte. Mrs. Oliver besaß einen Kaschmirpullover für kalte und einen leichten Pullover für heiße Tage, die in der Farbe zu dem Hut passten. Allerdings trug sie die Pullover häufig, den Hut fast nie. Warum sollte man auch einen Hut aufsetzen, wenn man bloß aufs Land fuhr, um mit Freunden zu essen? Der 4. Hut war der teuerste von allen 4 und von außergewöhnlich dauerhafter Eleganz. Vielleicht, dachte Mrs. Oliver manchmal, weil er so teuer gewesen ist. Er war eine Art Turban aus übereinander angeordneten Lagen von verschiedenfarbigem Samt in sehr kleidsamen Pastelltönen, die zu allem passten. Mrs. Oliver hielt inne und rief, immer noch im Zweifel, nach Beistand. »Maria«, rief sie, dann lauter, »Maria, kommen Sie eine Minute her!« Maria kam. Sie war es gewohnt, dass Mrs. Oliver sie um Rat fragte, was sie anziehen sollte. »Werden Sie Ihren hübschen, schicken Hut aufsetzen?«, fragte Maria. »Ja«, antwortete Mrs. Oliver. »Ich wollte wissen, ob er so besser aussieht oder andersherum.« Maria trat zurück und betrachtete Mrs. Oliver prüfend. »Sie haben ihn verkehrt auf.« »Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, dass es so irgendwie besser aussähe.« »Ja, warum denn?« »Nun, weil es so beabsichtigt ist, nehme ich an. Ich würde nicht von allein drauf kommen. Sicher hat es sich die Hutmacherin so vorgestellt.« »Wieso finden Sie, dass es dann besser aussieht?« »Weil man den schönen Blauton und das dunkle Braun sieht, und ich finde, das ist doch hübscher als die Vorderseite mit dem Grün und Rot und der Schokoladenfarbe.« An diesem Punkt nahm Mrs. Oliver den Hut ab, setzte ihn wieder auf und probierte ihn erneut mit der Rückseite nach vorn, mit der Vorderseite nach vorn und dann quer, was weder ihr noch Maria gefiel. »Quer können Sie ihn nicht tragen. Ich finde, das passt nicht zu Ihrem Gesicht. Es passt zu keinem Gesicht.« »Ja, das geht nicht. Ich glaube, ich setze ihn doch so auf, wie er gehört.« »Na, sicherer ist es bestimmt«, meinte Maria. Mrs. Oliver nahm den Hut ab und Maria half ihr, ein gut geschnittenes, leichtes Wollkleid von zarter, braunroter Farbe anzuziehen und den Hut festzustecken. »Sie sehen sehr schick aus«, stellte Maria fest. Das war es, was Mrs. Oliver an Maria so schätzte. Schon beim geringsten Anlass lobte und bewunderte sie. »Werden Sie bei dem Essen eine Rede halten?«, fragte Maria. »Eine Rede?«, rief Mrs. Oliver entsetzt. »Nein, natürlich nicht. Sie wissen doch, ich halte nie eine Rede. Ich dachte, das ist bei einem Literatenessen üblich. Da gehen Sie doch hin, nicht wahr? Berühmte Schriftsteller von 1973 oder was für ein Jahr gerade dran ist. Ich brauche keine Rede zu halten. Ein paar andere Leute, die so etwas gerne tun, werden das übernehmen. Sie machen das viel besser als ich. Ich bin überzeugt, Sie würden eine wunderbare Rede halten, wenn Sie wirklich wollten, sagte Maria, als ob sie sie in Versuchung führen wollte. Nein, bestimmt nicht, wehrte Mrs. Oliver ab. Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann. Ich kann keine Rede halten. Ich rege mich auf und werde nervös und würde wahrscheinlich stottern oder zweimal dasselbe sagen. Ich würde mir nicht nur dumm vorkommen, sondern sicher auch so aussehen. Ich kann mit dem Wort umgehen, wenn ich schreibe oder auf Band spreche oder diktiere. Ich kann mit der Sprache umgehen, solange es sich nicht um eine Rede handelt. Naja, es wird schon alles klappen. Ich bin ganz sicher. Ein großes Essen, nicht wahr? Ja, sagte Mrs. Oliver sehr bedrückt. Ein ganz großes Essen. Und warum, überlegte sie, sprach es aber nicht aus, warum in aller Welt gehe ich hin? Sie grübelte darüber nach, da sie immer gerne wusste, warum sie etwas tat, statt erst zu handeln und sich danach nach dem Grund zu fragen. »Ich nehme an«, sagte sie laut zu sich selbst, denn Maria war in die Küche zurückgeeilt, weil es nach übergekochter Marmelade roch, die gerade auf dem Herd stand, »ich wollte mal wissen, wie so etwas ist. Immer wieder werde ich zu solchen literarischen Essen oder so etwas Ähnlichem eingeladen und nie gehe ich hin.